Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir kommen vor dich, um zu hören. Ja, dieses Jahr, um Dinge zu prüfen, macht unsere Herzen offen und weit für dein Reden und für deinen Blick auf Dinge und für das, was du für uns bereithältst. Rede du zu uns heute Morgen und gib uns einen guten Gedanken mit in unser Herz. Amen. Paulus war ja unterwegs als Missionar und vom biblischen Bericht her ist Thessaloniki die zweite Station in Europa. Zumindest von der uns berichtet wird. Ja, Philippi, dann kommt Thessalonich und Beröa. Und als Paul, wenn man das so liest, Apostelgeschichte 17, dann hatte Paulus dort keinen leichten Stand. Er war nur eine ganz kurze Zeit da, denn es gab eine Gruppe, die Botschaft von Jesus klar ablehnten und Paulus gehörig Feuer unter den Hintern gemacht haben. Die sind ihm sogar nachgereist, als er von Thessalonich weg war, nach Beröa und haben dort auch noch Terror gemacht, sodass auch dort die Brüder gesagt haben, geht lieber, ja, das ist zu gefährlich hier. Und so ziehen sie weiter und dann kommt eben Athen, Korinth und so weiter. Und es hat was Unbefriedigendes, wenn du eine Arbeit beginnst und nicht zu Ende führen kannst. Ja, wenn du weggehst mit dem Gedanke, da hätte es jetzt noch was gebraucht. Ja, wir haben so die Grundlagen gelegt, aber es ist noch keine Festigung da. Und das hat den Paulus umgetrieben, das hat ihm Sorge gemacht darüber, ob der Glaube der Thessalonicher bereits fest genug ist, um sich zu behaupten. Ja. Ganz allgemein behaupten in dem griechischen, in dem heidnischen Umfeld und dann eben bei einer relativ starken Gruppe, ja, die sie regelrecht bekämpft. Und so schickt er den Timotheus zurück nach Thessalonich, was ja nicht ganz ungefährlich war, auch für den jungen Timotheus. Und das begründet er. Dann schreibt er, heißt es im Kapitel 3 im Thessalonicher, wir hielten es einfach nicht länger aus, ohne Nachricht von euch zu sein. Ja, da merkt man richtig, wie den Paulus das umtreibt. Deswegen entschlossen wir uns, allein in Athen zu bleiben, also der Ort, wo der Timotheus losgeschickt wird, ist auch klar, sind ein paar Meter. Und unseren jungen Bruder Timotheus, den schicken wir zu euch. Er dient ja Gott zusammen mit uns, indem er die rettende Botschaft von Jesus verkündet. Timotheus nun sollte euch in eurem Glauben stärken und ermutigen, damit ihr allen Anfeindungen, die ihr widerfahrt, standhaft bleibt. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden in unserem Leben als Christen dazugehören. Also soweit hat er sie schon vorbereitet oder haben sie ja schon mitbekommen durch Paulus. Glaube ist eventuell mit Ärger verbunden. Ja, und dann kommt der Timotheus zurück und sein Bericht ist total positiv. Er ist total gut. Da heißt es nämlich dann weiter im Text, doch jetzt, als ein paar Verse weiter unten, als Timotheus zurückgekehrt ist, er hat uns gute Nachricht von eurem Glauben und eurer Liebe gebracht und uns erzählt, dass ihr euch gerne an uns erinnert und euch ein Wiedersehen ebenso sehnlich wünscht wie wir. Von eurem Glauben zu hören, liebe Brüder und Schwestern, hat uns in unserer eigenen Not und Bedrängnis getröstet. Und auf diese frohe Nachricht hin, schreibt Paulus den Thessalonicher Brief. Ja, also erst geht Timotheus, Glauben stärken, und dann kommt er so zurück und sagt, Leute, das ist alles gut und so weiter. Und dann schreibt Paulus diesen Brief. Und der Thessalonicher Brief, das ist ein Brief voller Hoffnung. Ja, da wird nicht wie beim Korinther zum Beispiel über ganz viele Probleme in der Gemeinde gesprochen und so weiter, sondern es ist Hoffnung, es ist Erlösung. Also Hoffnung auf die Erlösung, Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Und ganz am Ende des Textes steht eben der Text mit unserer Jahreslosung. Und da heißt dann, liebe Brüder und Schwestern, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Wäre auch mal ein Thema. Für eure Mühe sollt ihr sie lieben und sie besonders achten. Wichtig ist, dass ihr alle miteinander in Frieden lebt. Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Ja, wäre Predigtthema 2. Haben wir schon mal 2 Predigte für die nächste Sonntag. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht nicht geringschätzig damit um. Prüft jedoch alles, behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Das ist also der Text, das ist der Zusammenhang, in dem dieser Vers steht. Und das ist ein bisschen der Hintergrund. Es geht um das Wirken des Geistes Gottes in der Gemeinde. Es geht um prophetische Worte. Darauf bezieht sich zunächst unsere Jahreslosung. Prüft alles, das Gute behaltet. Es steckt in dem Thema so viel drin und in dem Thessalonicher Brief, dass ich gesagt habe, jetzt haben wir erstmal eine Allianzgebetswoche, ich mache Januar, Februar mal eine Predigtreihe über Thessalonicher. Das ist so hochspannend, da steckt so viel drin. Und ich weiß es nicht, Ludwig Hans, hatten wir den letztes oder vorletztes Jahr mal in der Bibellese? Also es ist noch nicht so lang her, aber ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber wir hatten den, in meiner Erinnerung ist es noch nicht so ewig her, dass wir den mal ausführlich besprochen haben. Heute möchte ich erstmal 2 Punkte beleuchten, die direkt die Jahreslosung betreffen. Das eine ist, nicht einfach blauäugig etwas übernehmen. Das habe ich erstmal. Also das ist jetzt der erste, der etwas kritischere Blick. Also ich habe den kritischen Blick und den weiten Blick darauf. Die junge Gemeinde, die hat damals in Thessalonich, wie alle Anfänge, die hat ihre Anfälligkeiten. Ja, sie haben das Evangelium relativ kurz gehört und sind dann sich selber überlassen. Wobei, das stimmt nicht ganz. Es ist ja eine kleine jüdische Gruppe dabei und viele gottesfürchtige Griechen. So wird es beschrieben in der Apostelgeschichte. Und es sind also Leute da, die schon eine Grundahnung haben, die das Alte Testament kennen, die die Verheißungen auf den Messias hin kennen, und es sind mit Sicherheit zu der Zeit auch das eine oder andere auf Griechisch übersetzte Buch aus dem Alten Testament verfügbar, wo man mal nachlesen kann, im Jesaja oder sonst irgendwas. Das war in der Zeit ja gar schon zum Teil vorhanden. Und jetzt kommt aber einer und sagt, ja, Moment mal, das muss man aber so und so verstehen. Das klingt ganz gut, nehme ich das an. Und dann kommt jemand, der hat die Gabe der Prophetie und sagt, ja, Gott hat mir gesagt. Und ich weiß noch, wo ich den Spruch mal als junger 18-Jähriger zu meinem Jugendreferent gesagt, ja, Gott hat mir gezeigt, hat er zu mir gesagt, dann warum redest du dann mit mir drüber? Wenn Gott es dir gesagt hat, dann bin ich ja gar nicht mehr gefragt. Und es birgt seine Gefahr. Wenn ich sage, Gott hat mir gezeigt, spreche ich ex cathedra, unfehlbar. Hat immer seine Schwierigkeit. Ja, wer will mir da widersprechen? Es ist doch Gott, der spricht. Aber nur weil mir jemand was sagt in Gottes Namen, ist es deswegen wahr? Die Bibel hat Berichte, zum Beispiel bei Jeremia, wo Propheten völlig entgegengesetzte Aussagen machen. Ja, da ist Jeremia, der warnt den König Zedekia vor dem Untergang, der Nebukadnezar wird kommen, er wird Jerusalem zerstören, er wird in Gefangenschaft gehen, wenn ihr euch nicht unterwerft. Und dann kommt der Hanania und sagt, nee, stimmt nicht, Gott wird das Joch des Nebukadnezar zerbrechen innerhalb von 2 Jahren und er wird Israel bewahren. Das sagt Gott. Und jetzt stehe ich als König Zedekia da und sage, wem glaube ich jetzt? Wir haben es relativ leicht, 2.500 Jahre später, wir kennen das Ergebnis. Aber er steht in der Situation und sagt, beides erreden im Auftrag Gottes und wer sagt jetzt die Wahrheit? Wem glaube ich? Als Verantwortlicher. Wem glaube ich als Gläubiger? Beide erheben denselben Anspruch. Und wir leben in einer Zeit, in der kann ich mir Unmengen an Predigten, christlichen Vorträgen über alle möglichen Themen anhören. Allein was jetzt schon im Internet, bei YouTube, nur über die Jahreslosung kursiert, da kannst du dich Stunden, tagelang mit beschäftigen. Wir haben Bibel-TV und da sind ja x-erlei, ich weiß gar nicht, wie viele Redner und Gemeinde und so weiter, jeglicher Couleur, da ist der ERF und dann eben die sozialen Medien, wo ja praktisch jeder seinen Senf loslassen kann. Und da ist ganz vieles dabei, das ist anscheinend recht einleuchtend. Ich habe mir gestern Abend zum Beispiel mal, ich bin erst gar nicht drauf gekommen, weil ich nicht einschlafen konnte, eine Predigt angehört, die Kirche Jesu Christi, hieß es. Dann habe ich erst mal geguckt, dann habe ich gedacht, ach, das sind die Mormonen. War aber gar nicht verkehrt, was der gesagt hat. Ja, das war erstmal ganz okay. Aber, und dann höre ich das und dann finde ich vielleicht so meinen Lieblingsbibelausleger und von dem schwärme ich, ich nenne jetzt hier keinen Namen, den könnt ihr einsetzen, wenn ihr wollt oder wenn ihr gerne hört und ich bin begeistert von dem Ausleger, weil der oder die sagt, was richtig ist. So. Aber sagt der, und hier wird es interessant, sagt der Ausleger, was richtig ist? Also was der Botschaft des Evangeliums entspricht? Oder sagt er regelmäßig einfach nur das, was mir in den Kram passt und meiner Vorstellung von Frömmigkeit und Bibelauslegung entspricht? Und das war der Konflikt hier bei Jeremia. Wem soll ich als König glauben? Dem, der mir sagt, was ich gern höre oder dem, der mir was Unbequemes sagt? Und das ist auch das, was den Paulus hier umtreibt in Bezug auf die Thessalonicher. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass meistens stimmt, was unbequem ist, dann habe ich schon mal eine Richtung. Aber es bleibt die Frage, trotzdem ist es auch diesmal so. Also nicht einfach was übernehmen, weil's jemand Bekanntes sagt. Das war der Punkt. Und jetzt ist aber die andere Seite, ja, auch nicht was übernehmen, nur weil es immer so gesagt wurde. Ja, ich habe die letzten Jahre, eigentlich seit dem Beginn von vor Corona. Das war halt eine Zeit, wo ich relativ viel Zeit auch hatte und hier neben Hausrenovierung sehr viel Zeit hier mit mir selber und mit meiner Frau verbracht habe. Sagen wir mal so. Und dann letztes Jahr noch die Auszeit und da habe ich viel studiert und vieles hinterfragt, viele Sachen auch mal gelesen. Da ist zum Beispiel mein Verständnis vom Judentum zur Zeit Jesu. Und da bin ich auf so vieles gestoßen, wo ich sagen muss, da lag ich völlig falsch. Da hatte ich Wissenslücke, da waren meine Informationen falsch oder ich habe mir selber einfach Dinge zusammengereimt oder übernommen, die so nicht stimmen. Oder eine Sichtweise, die 100 Jahre alt ist, die schon längst widerlegt und wieder überholt ist. Und das ist mal ganz lehrreich. Andererseits ist es auch anstrengend und erschreckend. Aber ich möchte das unseren Jüngern, nee, eigentlich uns alle hinter die Ohren schreiben. Wir haben das Recht, das, was uns gesagt wird oder immer gesagt wird, und auch das, was uns anerzogen ist, zu hinterfragen. Auf Wahrheitsgehalt und es auf Tragfähigkeit zu prüfen. Und ich behaupte, für echten Glauben ist es notwendig. Nur wenn ich für mich geprüft habe, ob das, was der Markus da vorne erzählt, das, was meine Eltern, Großeltern, die Gemeinde, mein Umfeld mir beigebracht hat, ob das wahr ist, kann ich von Herzen glauben. Wenn ich es geprüft habe, ist es ein tragender Grund für mein Leben. Wenn ich nur übernehme, was andere glauben, dann werde ich niemals dieselbe Tiefe haben. Das ist die kritische Seite der Jahreslosung. Nicht einfach blauäugig was übernehmen, weder so noch so. Aber der Paulus betont aus meiner Sicht vor allem die andere Seite. Ich finde den kritischen Gedanken wichtig, aber der Paulus sagt in dem Text das Gegenteil. Seht nicht alles gleich kritisch oder misstrauisch oder tut es gar ab. Ja, ich gehe noch mal ganz kurz zurück in den Text. Moment, wo war es hier? Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht nicht geringschätzig damit um. Und dann prüft's. Schauen wir uns mal an. Also nicht alles gleich kritisch, misstrauisch betrachten. Und für mich klingt es so, als ob genau die Thessalonicher das gemacht hätten, vielleicht auch aus einer gewissen Angst heraus. Wir wissen ja noch nicht so genau Bescheid, da sind wir lieber mal ganz, ganz vorsichtig und ganz, ganz genau und halten uns nur an dem wenigen fest, was wir kennen. Das ist jetzt meine Interpretation. Und der Paulus sagt: Moment, stopp. Lasst es doch erstmal zu. Hört erstmal, was in der Gemeinde gesagt wird. Und er betont zwei Dinge: Lasst Gottes Geist ungehindert wirken. Und wenn jemand ein prophetisches Wort hat, achtet es nicht gering. Ja, wenn man reinschaut in den Korintherbrief zum Beispiel, da gibt ja Paulus in 1. Korinther 14 so ein bisschen eine Gottesdienstordnung vor für die damalige Zeit und sagt: Ja, lasst die Propheten zu Wort kommen, aber geordnet zwei oder drei und dann soll es noch einer auslegen. Achtet es nicht, weil jetzt, das ist jetzt die andere Seite. Ja, der Prophet, wer prophetisch redet, redet ja aus Gott heraus. Und das muss ich für mich erstmal sacken lassen. Paulus zeigt hier auf, welche Möglichkeit darin liegen, dass Gott durch Menschen zu uns spricht. Also muss ich erstmal genau hinhören, was sagt der andere eigentlich. Und ganz ehrlich, ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich relativ schnell was abtue, wenn es nicht in mein Denkkonzept reinpasst. Da mache ich es mir manchmal recht bequem. Bin ich verrutscht? Ah, der. Weil. Wenn ich das so abtue, muss ich mich nicht damit auseinandersetzen. Kenne ich nicht, brauche ich nicht. Aber bei genauem Licht betrachtet ist es eine sehr ungeistliche Haltung. Weil ich verwehre dadurch ja Gott, dass er zu mir redet. Ich weigere mich, Größe und Weite Gottes zuzulassen. Und das finde ich fatal. Ich weiß noch, ein älterer Bruder, ist schon etliche Jahre her, sagt, da habe ich ihm im Gespräch theologisch widersprochen. Und dann sagt er zu mir: Er wünscht mir, dass ich die Bibel mal unvoreingenommen lesen kann. Weiß aber ein Bruder, der theologisch eher so gedacht hat. Dann habe ich in den Arm genommen und habe gesagt, lieber Bruder, wenn du was nicht kannst, dann ist es die Bibel unvoreingenommen zu lesen. Habe es ihm dann auch begründet. Aber es ist real, weder er noch ich, und ich behaupte, keiner von uns hier im Saal, kann die Bibel unvoreingenommen lesen. Das geht gar nicht. Die meisten hier im Saal haben die theologische, geistliche Denke mit auf den Weg bekommen. Durch Elternhaus und Gemeinde. Wir haben einen bestimmten frömmigkeitsgeprägten Blick, mit dem wir die Bibel lesen. Das ist nicht falsch. Versteht es nicht als Kritik, dass es falsch wäre. Das ist einfach so. Und dann kommt dazu, dass ich 2000 Jahre später lebe als die Geschichte oder noch später als die Geschichten stattgefunden haben. Wisst ihr, wie lange 2000 Jahre ist? Ja? Vielfaches von dem, wie ihr lebt oder wie alt ihr seid. Und dann kommt noch dazu, dass das in einem völlig anderen Kulturkreis spielt. Ja, diese orientalische Denkweise ist uns heute fremd, wie die heute denken und vor 2000 Jahren noch viel mehr. Und es ist ganz natürlich, dass es zu Fehlinterpretationen und Missverständnissen kommt. Auch das ist nicht schlimm. Aber deswegen brauchen wir Korrektur und immer wieder einen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Ich finde es immer, eigentlich ist es nicht lustig, aber ich muss trotzdem immer grinsen. Letztes Jahr war ja wieder hier Lausanne Weltmissionkonferenz. Das ist also, glaube ich, alle 12 Jahre oder sowas. Und da werden immer Papers veröffentlicht. Und wenn man das guckt, seit, ich glaube, die erste war 76 oder 78, wenn man sich die Papers, die da veröffentlicht werden, so ein bisschen anguckt, dann stand damals, ja, die Bibel ist Gottes inspiriertes Wort. Und dann später heißt Gottes unfehlbares inspiriertes Wort. Und dann Gottes unverbrüchlich. Da kommt jedes Mal ein bisschen mehr dazu, wo du denkst, ja, die Bibel wird ganz, ganz hoch gehoben. Das ist auch richtig. Der Punkt ist es aber, wenn ich für mich, so wie ich die Papers dann lese, wenn ich da reingucke, dann geht es gar nicht, ob die Bibel unfehlbar ist oder nicht, sondern dass ich mit diesen Worten eigentlich mein eigenes Verständnis unterbaue. Und dann wird es seltsam. Ja, und das ist also meine Leseart auf dieser Texte. Es geht nicht um die Irrtumslosigkeit der Bibel, die bekennen wir, sondern es geht darum, wenn ich behaupte, sage, das ist alles ganz genau und unverbrüchlich, dass ich da meine eigene Glaubenslehre mit zementiere, und da wird es gefährlich. Die Bibel ist Wahrheit, die Bibel ist Gottes Wort, aber das, was ich daraus verstehe und daraus mache, ist eben nicht unfehlbar. Egal mit wie vielen Worten ich das einzementiere. Die Bibel soll meinen Glauben fördern. Dazu gehört natürlich ganz wichtig, dass mir die Bibel meinen Glauben bestätigt, mich bestärkt. Ich brauche in meinem Glauben auch eine gewisse Sicherheit. Als Basis, auf der ich aufbauen kann, wenn ich nichts habe, auf das ich bauen kann, ja, wovon soll ich denn leben? Und so kann der Glaube gestärkt werden und ich kann weitere Schritte im Glauben gehen, und das ist gut. Aber die Bibel ist genauso sogar so da, mich kritisch zu hinterfragen. Ja, weil was ist, wenn die Basis nicht stimmt? Wenn so wie das, was ich mir als Verständnis zusammengebastelt habe oder mir eingetrichtert wurde, wenn das falsch ist? Der Luther musste das ganz fatal feststellen. Und sehr schmerzhaft durchleben, dass die Basis all dessen, was er gelernt hat und geglaubt hat, an der eigentlichen Botschaft vorbeigeht. Und das ist übel. Und da musste er umdenken. Und deswegen dürfen wir nicht unsere Lehre zementieren. Und wir müssen immer die Offenheit haben, immer wieder neu zu lernen. Und Gott redet zu uns. Das tut er zum einen durch seinen Geist, das tut er durch Predigten, das tut er, wenn ich mal etwas höre, was nicht meiner theologischen Denke entspricht. Ich hatte auch mal vor, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, mit jemandem gesprochen, der hat eine Frage gehabt und er hat gesagt, schau doch mal da und da. Nee, auf die Seite gehe ich nicht, die ist nicht fromm genug. Und, oder jetzt eben noch gar nicht so lange ein junger Mann, der das Theologiestudium abgebrochen hat, weil die Ausbildungsstätte nicht so gelehrt hat, wie er gemeint hat, dass gelehrt werden muss. Also es war eine Gnadauer-Ausbildungsstätte, das war jetzt nichts, also war von vornherein was Fromms, aber die waren halt immer noch nicht fromm genug. Wo ich dann sage, wenn jemand mit Anfang 20 nicht bereit ist, seinen Blick erstmal zu weiten und zu verstehen, was Gott eigentlich, was in der Welt Gottes eigentlich geht, sondern eigentlich nur so, wird schwierig. Der hat noch 60 Jahre vor sich. Und Paulus sagt hier, hör mal zu, was der andere sagt. Und dann prüfe es. Ja, das hat man ja gerade am Anfang. Nee, übernimm es nicht einfach. Sag, oh, das ist ja toll, was der sagt. Das gefällt mir nämlich. Nee. Prüf's. Prüf es für dich. Prüfen es. Wir müssen es als Gemeinde prüfen oder als Gemeindeleitung. Aber wenn Markus auf die Finger klopft und sagt, was du da vorne erzählst, ist Müll. Aus meiner Sicht, dann müssen wir es ausdiskutieren. Ich weiß noch, als Gabi und ich in jungen Ehejahren, nur noch keine Kinder, im Netzwerk des Wernersberger Anker ist eine Lebensgemeinschaft in Baden-Württemberg vom evangelischen Jugendwerk. Also was ganz normal evangelisch-kirchliches sitzt im Schwarzwald. Und da gab es so Jahrestreffen. Und da gab es an dem Wochenende einen Nachmittag, da gab es Raum für prophetische Worte. So 2 Stunden in meiner Erinnerung. Und da durfte jeder alles sagen, was er für Eindrücke hatte. Ja, da waren Bilder, wo jemand einen Eindruck hatte von Gott, das will Gott dir uns sagen. Da waren relativ teilweise weitreichende Missionen. Es ging eigentlich um die Arbeit und die Vision des Wernersbergers anders. Da ging es nicht um irgendwas in Amerika. Da waren Träume dabei. Gott hat mir, also ich habe heute Nacht geträumt über die Arbeit des anders. Ja, da waren viele Ideen und Gedanken, da ist ein Zeug zusammengekommen in 2 Stunden, das war der Wahnsinn. Und da saßen vorne mehrere Leute mit Zetteln und haben alles mitgeschrieben. Und ich weiß noch, dass der damalige Leiter immer betont hat, wir werden alles aufschreiben und wir werden alles prüfen und schauen, was uns hilft. Wir werden darauf schauen, was aus dem Mund von mehreren Zeugen kommt. Ganz wichtiges alttestamentlicher Gedanke, da ging es um Gericht. Ja, ein Urteil da soll nicht gesprochen werden, wenn es nicht mindestens 2, besser noch 3 Zeugen gibt. Da soll kein Urteil gesprochen werden. Und natürlich widerspricht es dem, was wir aus der Bibel kennen, beziehungsweise wie wir es verstehen. Ja, und da kommen wir eigentlich an die Grenze dessen, was ich gerade gesagt habe. Ja, moin, muss ich aber Dinge wieder hinterfragen. Aber was Paulus uns hier hinter die Ohren schreibt, zulassen. Mal genau hören. Und dann prüfen. Und nicht einfach, boah, brauchen wir nicht. Die Möglichkeit sehen, was Gott uns bereithält, was Gott uns schenkt. Was man hier im Text ist noch ganz kurz gegen Ende liest, dieses jetzt hier in den meisten Übersetzungen als prüfen, das bedeutet ausprobieren, testen. Also prüfen nicht im theoretischen Sinn, sagen wir philosophieren oder diskutieren das, nein, sondern praktisch. Ausprobieren, ob es standhält. Und manchmal müssen wir was testen, um zu sehen, ob es tragfähig ist. Wenn aber nur eine bestimmte Sichtweise erlaubt ist, werde ich mich schwer tun, etwas anderes zu entdecken. Also auch wenn ich mir selber nur eine bestimmte Sichtweise erlaube. Und ich werde es aber auch schwer haben zu entdecken, wenn ich Irrwege gehe. Und um die geht's ja. Es geht ja jetzt nicht darum, sensationell ständig was Neues zu entdecken, sondern das Spannendste ist ja selber, sich selber auf die Spur zu kommen, wenn man falsch läuft. Wisst ihr, es durfte 30 Jahre her sein. Gemeindekongress in Nürnberg, da bin ich damals recht hellhörig worden. Klaus Vollmer, Pfarrer und Evangelist. Und er hat mal damals eine Geschichte erzählt. Junger Mann aus seiner Gemeinde, ganz eifriger Mitarbeiter, der beschließt jetzt nach Fernost zu reisen, um den Buddhismus kennenzulernen. Riesiges Theater in der Familie, fromme Familie, frommer Laden. Der fällt vom Glauben ab, der verwirft alles, was wir ihm beigebracht haben. Und das ist aus meiner Sicht als Vater völlig verständlich. Das kann ich voll nachvollziehen. Aber Klaus Vollmer hat dann gesagt, was mache ich als Seelsorger? Ja, der Mann wird den Weg gehen. Ja, er erzählt, und da habe ich mit viel Bauchweh ihn eingeladen und habe ihn für diese Reise gesegnet. Nach einem Jahr stand er wieder da. Überzeugter denn je, dass der Weg mit Jesus sein Weg ist. Klaus Vollmer sagte, dieser junge Mann musste den Weg gehen. Das ist nicht für jeden der richtige Weg. Also ich propagiere jetzt nicht hier, dass Mirabel, Paulina und Linnea und Josias, dass die jetzt erstmal den Buddhismus studieren. Ja, das war nicht der Gedanke dabei. Aber in dem Fall war es das Richtige. Ne? Da eine weise Entscheidung zu treffen, ist dann spannend. Ja, aber was ich sagen will, wenn wir immer nur ängstlich an dem festhalten, ja, wir haben es gerade auch bei unseren Kindern dann gemerkt, so die Kinder ängstlich feststellen, das birgt viel, viel, die Gefahr, sich zu verlieren, ist viel größer, als wenn wir vertrauensvoll loslassen. Und Vertrauen haben auch in unsere junge Leute, in ihre geistliche Urteilskraft. Weil es sagt ja was über mich als Vater aus, wenn ich ängstlich an meinen Erwachsenen, ich rede jetzt nicht von 12-Jährigen, ja, oder von 10-Jährigen, wenn ich ängstlich an meinen erwachsenen Kindern festhalte, damit sie ja so im Glauben bleiben, wie ich das möchte, ja, was sagt das aus über das Vertrauen in das, was ich ihnen beigebracht habe? Das heißt, ich habe kein großes Vertrauen in das, was sie eigentlich gelernt haben. Wir haben mit unseren Kindern da unsere Erfahrungen gemacht. Und ich halte es für wichtig, ja, mal auch hier die Weite sehen und die Möglichkeiten. Und das Vertrauen in Gott. Ich habe auch irgendwann kürzlich mal wieder einen Beitrag über die Amish People gesehen. Kennt ihr? Amish People, zumindest vom Namen her. Hier die, wo so leben, mehr wie im 19. Jahrhundert noch, mit Pferdekutsche und ohne Elektrik und so. Und da gibt es einige Gruppen, ich konnte mich nicht an das Wort erinnern, aber die geben ihren jungen Frauen und Männern, wenn sie so ins Erwachsenenalter kommen, schicken die raus. Bitte? Umherspringen. Ich habe es für mich austobezeit. Umherspringen. Dankeschön. Also eine Zeit, wo sie ganz bewusst rausgehen aus der Gemeinschaft, in den normalen Alltag, in die amerikanische Welt und sich ausprobieren. Bevor sie dann endgültig Teil der Gemeinschaft werden und sich ja auch verpflichten, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Also raus aus dem Schutzraum und ausprobieren. Einige bleiben dann weg. Aber das Erstaunliche ist, zumindest nach dem Bericht, dass die meisten zurückkommen und sagen, Was ich hier habe, ist gut. Und das finde ich spannend. Mir gefällt der Gedanke dahinter, weil der führt uns zur Jahreslosung zurück. Prüft alles. Also alles, was er da in dem Kontext mitbekommt. Test es aus. Stell es auf die Probe. Auf seine Tragfähigkeit. Und dann stellst du plötzlich fest, hat der Grund in der EKG Varetal, so untragfähig ist der da. Zum Beispiel. Und dann, wenn du es geprüft hast, dann nimm von dem, was du kennengelernt und gehört hast und so weiter, das Gute heraus. Erweiter deinen Horizont. Ja, da ist ja nicht alles Mist. Das sind durchaus Dinge, die man von denen man lernen kann. Und das gilt für mich. Das gilt für uns als Gemeinde. Und das gilt auch, dass wir es dem anderen zugestehen, dass er das tut. Ich finde die Jahreslosung, die schenkt eine unheimlich weite Perspektive. Und mir ging es echt so, letztes Jahr, wo ich sie gehört habe, guckt ja irgendwann mal im Herbst, was ist Jahreslosung nächstes Jahr, und habe ich gedacht, oh, was willst du denn da damit? Und jetzt so beim Vorbereiten habe ich sie richtig lieb gewonnen. Und da gefällt mir der Refrain von dem Lied, wir singen es ja jetzt gleich, das Jahreslosung-Ding, das Eva ausgesucht hat, unheimlich gut. Auch wir waren übrigens hier, gell? Die Möglichkeit Gottes erkennen. Ja, sind wir durch. Der Refrain, lass es uns entdecken, in allen Dingen. Lass es uns entdecken, in allen Dingen kann es sich verstecken. Lass uns doch das Gute dankbar sehen und behalten. Gottes Segen wird sich mehr und mehr entfalten. Möchten wir uns beten. Herr Jesus Christus, wenn wir jetzt so ein Jahr vor uns haben, wo wir sagen, Dinge prüfen. Schenkt uns deinen Blick immer wieder auf Dinge. Schenkt uns die Offenheit und Weite. Schenkt uns die Bereitschaft, miteinander über Dinge zu reden. Und stärk du uns in der Zeit, wo wir das tun, und gib du uns den Mut, manche Dinge anders zu denken. Jesus Christus, wir wenden uns voller Vertrauen an dich, dass du einen guten Weg für uns hast. Für deine Christenheit, für uns als Gemeinde, für uns als Dorfgemeinschaft auch hier in Heilenwolzhausen, für unsere Familien und für jeden Einzelnen von uns. Und schenk du uns deine Erkenntnis darüber. Amen.